So, ich grüße euch ganz herzlich zu unserer letzten Stunde zu diesem Thema. Dann würde ich gerne, bevor wir mit der Thematik anfangen, nochmal mit euch beten, weil ich glaube, dass das heutige Thema auch ein sehr wichtiges Thema ist. Herr Jesus Christus, wir sind am letzten Tag dieser Kurzbibelschule angekommen und heute ist wieder ein Thema, das spannend ist, das interessant ist, das uns unmittelbar selber betrifft, weil wir Fragen dazu haben. Ich möchte dich einladen, hilf uns, Klarheit zu bekommen in unserem Denken, hilf uns, bescheiden zu bleiben in unserem Denken. Hilf, dass wir erkennen, was unsere Rolle ist als deine Gemeinde. Hilf, dass wir deinem Auftrag auch treu sind und nachkommen. Und ich lade dich ein, dass du uns beehrst mit deiner Gegenwart, wie du das verheißen hast, wenn du sagst, wo 2 oder 3 sich versammeln in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Komm in unsere Mitte, fühle dich jetzt wohl bei uns und hilf uns gemeinsam, diese wichtige Thematik besser zu verstehen. Amen. So, ich habe gestern aus der Gemeindeordnung, aus dem Gemeindehandbuch etwas vorgelesen. Und wenn ich die Reaktionen von dem einen oder anderen von euch richtig gedeutet habe, dann hat es doch etwas Verwunderung ausgelöst bei dem einen oder anderen und auch Irritationen, wie sowas denn sein kann und wie so etwas kommt. Und ich habe mir gedacht, dass es vielleicht hilfreich ist, an dem Punkt anzuknüpfen heute und euch einen gewissen Hintergrund zu geben aus unserer eigenen Adventgeschichte, wie es zu gewissen Verschiebungen in der Akzentuierung im Verständnis der Übrigen gekommen ist. Wir haben die frühen Pioniere betrachtet. Wir haben gesehen, dass hier Einmütigkeit im Verständnis vorhanden war, dass sie gesehen haben, dass aufgrund der Merkmale, die in der Offenbarung prophetisch vorhergesagt werden, die Übrigen bestimmte Kennzeichen tragen, die sie in der Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten erkannt haben. Das ist zum einen, dass sie die Gebote Gottes halten, einschließlich des Sabbatgebotes, dass sie den Glauben Jesu Christi haben, dass die Gabe der Prophetie, der Geist der Weissagung unter ihnen präsent ist, dass es eine missionarische Bewegung ist, die schlussendlich eine weltweite Mission umfasst. All diese Punkte haben sich mit dem Zeitfaktor, wann diese Bewegung aufkommt, nach 1798, Ende dieses Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts, dass das sich verdichtet auf die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten. Nun hat es im Zuge unserer Adventgeschichte eine Entwicklung gegeben, die bedeutsam ist bis in unsere heutige Zeit. Im zeitlichen Zusammenhang mit der Gründung des Weltkirchenrates, des World Council of Churches, wann wurde das gemacht ungefähr? Wann ist der gegründet worden? Wir reden viel über Ökumene und wissen wichtige Daten nicht, ha? Naja, der Weltkirchenrat wurde, es hat natürlich erste Bewegungen gegeben, die schon Anfang des 20. Jahrhunderts stattgefunden haben. In Edinburgh zum Beispiel hat die erste große Versammlung stattgefunden, an der die katholische Kirche selber noch nicht teilgenommen hat, wo nur protestantische und evangelikale Gruppen vertreten waren, die die Mission, die weltweite Mission besprochen haben. Und aus diesen Bewegungen hat sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg in den 40er Jahren, Ende der 40er Jahre, 1947, 1949, der Weltkirchenrat gegründet. Und im Zuge dieser ökumenischen Bewegung fanden Mitte der 50er Jahre, also nicht so weit danach, eine ganze Reihe von Gesprächen und theologischen Dialogen zwischen Siebenten-Tags-Adventisten und evangelikalen Theologen in Nordamerika statt. Diese Gespräche sind angeregt worden, weil evangelikale Personen Kontakt hatten zu einigen Adventisten und alle möglichen Gedanken und Vorstellungen über Adventisten und das, was Adventisten glauben und lehren, kursierten. Und da auch Missverständnisse vorhanden waren, wer die Adventisten sind und was sie glauben. Ihr kennt das ja auch, manche Leute haben da die seltsamsten Auffassungen und schieben uns in eine Ecke, in der wir uns gar nicht befinden. Und fanden diese Dialoge statt zwischen Evangelikalen und Adventisten. Und im Zusammenhang mit diesen Gesprächen, mit diesen interkonfessionellen Gesprächen, können wir in der Adventgeschichte die ersten Abweichungen in unserem adventistischen Verständnis der übrigen feststellen. Hintergrund zu dem Ganzen ist dann ein Buch, das von Seiten der Adventisten als Ergebnis dieser Gespräche mit den evangelikalen Christen herausgegeben wurde, das große Wellen geschlagen hat. Das Buch sieht so aus und trägt den Titel Questions on Doctrine. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Seventh-day Adventists answer questions on doctrine. Siebenten-Tags-Adventisten beantworten Fragen zu ihrer Lehre, zu ihren Doktrinen. Dieses ganze Buch ist in den 50er Jahren erschienen. Es hat an die 700 Seiten, etwas über 700 Seiten, und ist im Review and Herald erschienen 1957, spiegelt das Ergebnis dieser Gespräche mit den Evangelikalen wider und ist so aufgebaut, dass ihr eine ganze Reihe von Kapiteln habt, wo Fragen gestellt werden. Fragen: Was sagen die Adventisten zu dem und dem Punkt? Was glauben Adventisten zu dem und dem Punkt? Und das sind Fragen, die zu tun haben über Jesus Christus, über die Natur Jesu Christi, über Ellen White, über das Gesetz und Gesetzlichkeit, die Rolle des Gesetzes, über den Sabbat, über den Sonntag, über das Mahlzeichen des Tieres, über die Prophezeiungen Daniel 8, Daniel 9, die 2300 Abend und Morgen, über den hohepriesterlichen Dienst Jesu im himmlischen Heiligtum, über die Wiederkunft Jesu und das Millennium, über die Frage der Unsterblichkeit der Seele und der Zustand im Tod und andere Fragen, die Adventisten typischerweise eben immer gestellt werden zu den Auffassungen, die uns eben auch ein wenig unterscheiden von anderen Christen, mit denen wir viel gemeinsam haben. Und dann wird immer eine Frage gestellt und dann wird auf diese Frage eine Antwort gegeben, wie Adventisten wirklich dazu stehen. Glaubt ihr wirklich, dass wir durch das Gesetz gerechtfertigt werden? Dann wird eine Antwort gegeben, ob wir das glauben und wie wir die Rolle des Gesetzes verstehen und was unsere Haltung dazu ist. Es ist ein nobles Unterfangen, das ist ein wichtiger Punkt und das ist auch im besten Wissen und Gewissen durchgeführt worden und in der besten Absicht gemacht worden. Allerdings müssen wir auch festhalten, dass kein anderes Buch so kontrovers unter Siebenten-Tags-Adventisten gewesen ist in unserer gesamten Geschichte wie dieses Buch Questions on Doctrine. Dieses Buch hat einen ganzen Sturm an Protesten innerhalb der Adventgemeinde ausgelöst, vor allen Dingen durch Bruder Andreasen ausgelöst, der bestimmte Auffassungen hier in dem Buch im Hinblick auf die Natur Jesu, die sündlose, sündhafte Natur Jesu, nicht wirklich richtig wiedergegeben sah, obwohl er selber gesagt hat, dass er das Allermeiste, was in diesem Buch steht, tatsächlich problemlos unterschreiben kann. Aber das hat eine Diskussion innerhalb der Adventgemeinde ausgelöst, die beispiellos ist und das auch dazu geführt hat, dass das Buch im offiziellen Verlag Review and Herald nie mehr neu aufgelegt wurde. Bis vor kurzem unsere adventistische Andrews-Universität eine Neuauflage im Jahr 2003 dieses Buches vorgenommen hat, aber das nicht einfach nur neu aufgelegt hat, sondern George Knight hat eine Einführung zu diesem Buch geschrieben, weil es eben ein wichtiges Buch für die adventistische Theologie ist. Und er hat dann das ganze Buch, ist er durchgegangen und hat dann Originaltext von Questions on Doctrine abgedruckt und hat dann zu den Punkten, die kritische Diskussionen ausgelöst haben, grau unterlegt, sodass man das sofort sehen kann, eine Erklärung dazu geschrieben und Hintergründe geliefert, warum das problematisch war oder warum es da unterschiedliche Auffassungen gegeben hat. Und manche dieser Erklärungen sind länger, wie ihr sofort sehen könnt, und manchmal gibt es keine Erklärungen. Und so geht er durch das ganze Buch durch. Es ist ein sehr lesenswertes Buch. Und in seiner Einführung sagt George Knight selbst, dass kein anderes adventistisches Buch so kontrovers, so spalterisch gewirkt hat wie dieses Buch Questions on Doctrine. In diesem Buch Questions on Doctrine ist eine Frage, ein ganzer Abschnitt, die Frage Nummer 20, auch die Frage, wer ist die Kirche der Übrigen? Natürlich, die Evangelikalen wollten auch das wissen. Und da möchte ich euch auf einige Sachen aufmerksam machen, die hier interessant sind. Wenn ihr das lest, wird zunächst eine Antwort gegeben, die sich von der Position unserer Pioniere kaum unterscheidet. In Questions on Doctrine wird gesagt, dass Siebenten-Tags-Adventisten, und ich beziehe mich jetzt hier auf die Seite 191 im Original oder 162 hier in diesem neuen Buch, wird gesagt, dass Siebenten-Tags-Adventisten wenden sich in einem Geist tiefer Demut. Ich fange nochmal nur an. Siebenten-Tags-Adventisten wenden in einem Geist tiefer Demut Offenbarung 12, Vers 17 auf die Adventbewegung und auf ihre Arbeit an. So heißt es dort. Wunderbar, das haben die Pioniere auch gesagt. Wir sind nicht stolz auf diese Sache, sondern in einem Geist tiefer Demut wenden wir diese biblischen Aussagen auf unsere Bewegung, auf die Adventbewegung und unsere Arbeit an. Im Hinblick auf die weiteren Aussagen, die in diesem Kapitel dann gemacht werden über die Übrigen, beobachten wir aber eine feine, aber bedeutungsvolle, signifikante Veränderung im Verständnis der Übrigen. Zum ersten Mal lesen wir hier Anfang, Mitte der 50er Jahre, dass auch Nicht-Adventisten zu den Übrigen gehören. Und ich lese euch vor, was Questions on Doctrine dazu schreibt. Ich habe das übersetzt. Ich will euch jetzt hier nicht mit dem englischen Text belasten, aber ihr könnt es im Englischen nachlesen. Die deutsche Übersetzung klingt ungefähr so. Das ist auf der Seite 192 im Original oder auf der Seite 162 in dieser annotierten, angemehrten Neuauflage von George Knight. Zitat: Siebenten-Tags-Adventisten sind fest davon überzeugt, dass Gott kostbare Übrige, Remnant, kostbare Übrige, eine große Zahl von ernsten, aufrichtigen Gläubigen in jeder Kirche hat. Die römisch-katholische Kirche nicht ausgenommen, die gemäß dem Licht leben, das Gott ihnen gegeben hat. Der große Hirte der Schafe erkennt sie als die Seinen an und er ruft sie in einen großen Stall und eine große Gemeinschaft in Vorbereitung auf seine Wiederkunft. In dieser Aussage steckt viel Wahres. Wir werden das auch gleich sehen. Und was hier gesagt wird, ist nicht grundverkehrt. Aber was euch vielleicht kaum aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass der Begriff Übrige hier als Begriff Übrige angewendet wird, nicht nur auf die Adventgemeinde, sondern auf eine große Zahl von ernsten, aufrichtigen Gläubigen in jeder Kirche. Was bedeutet das konkret? Der Begriff Übrige wird jetzt ausgeweitet auf alle Gläubigen, die aufrichtig leben, überall, wo sie sind. Siebenten-Tags-Adventisten sind nicht mehr die Übrigen, sie sind Teil der Übrigen, die größer sind als sie selbst. Und ihr merkt, dass das etwas ist, was letztlich sich auch in unserem Gemeindehandbuch der Gemeindeordnung widerspiegelt, in dem veränderten Wortlaut, den wir da gelesen haben. Und genau das Gleiche, genau diese gleiche revisionistische Sicht der Übrigen findet ihr in diesem Buch Hoffnung, die uns trägt, im Kapitel über die Übrigen, wo genau dieser Satz aus Questions on Doctrine auf Deutsch zitiert wird, als Beleg dafür, dass Gott seine Übrigen überall hat. Und dann werden noch andere protestantische Theologen bemüht, die zitiert werden in diesem Buch Hoffnung, die uns trägt, die deutlich machen, dass Gott keine sichtbare Gemeinde hat, sondern dass das immer etwas Unsichtbares ist, das überall vorhanden ist. Wenn wir natürlich nicht die Übrigen sind, sondern wenn wir nur Teil der Übrigen sind, dann hat das natürlich Auswirkungen auf unsere Mission und auf unseren Auftrag, ist euch sicherlich sofort bewusst. Wenn ein treuer Baptist, wenn ein treuer Katholik, und solche Leute gibt es, aufrichtige, fromme, gläubige Leute, Teil der Übrigen ist, allein durch die Tatsache, dass er aufrichtig und treu das Licht auslebt, was er kennt, wie kann ich dann einen guten Baptisten, einen guten Methodisten, einen guten Lutheraner, einen guten Katholiken, wenn er bereits zu den Übrigen gehört, in jeder Kirche, herausrufen und von ihm verlangen, er soll sich der Gemeinde der Übrigen anschließen, dieser Endzeitbewegung, die in der letzten Zeit von Gott einen ganz konkreten Auftrag hat. Und ihr versteht sofort, dass das auch etwas ist, was unsere missionarischen Überlegungen auch in unseren Breitengraden sehr beeinflusst. Das heißt, wir missionieren nach der Auffassung und dem Wollen mancher unserer Leute nicht mehr unter denen, die bereits einer christlichen Kirche angehören. Das wäre ja Proselytenmacherei, das wäre ja Schäfchenklauen, das würde ja treue Leute, die bereits treu und aufrichtig sind in anderen Kirchen, bedeuten, ich werbe sie ab, die Jesus Christus bereits kennen. Stattdessen wenden wir uns in der Mission exklusiv und nachhaltig dem entkirchlichten Menschen zu, dem säkularisierten Menschen, den, der keine kirchliche Bindung hat, der mit dem Evangelium erst noch erreicht werden muss. Und diese Akzentuierung ist ganz deutlich in einigen unserer Kreisen verspürbar und auch vertreten. Das macht sich im ökumenischen Miteinander auch sehr gut. Weil wenn ich Mitglied im Arbeitskreis christlicher Kirchen bin, in der ACK, wenn ich mit anderen christlichen Kirchen gut stehen will, dann muss ich natürlich auch mich so zeigen. Und dann muss ich zeigen, wenn wir gemeinsam an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten, um den Glauben an Jesus Christus der Welt nahezubringen, wie das auch in der Satzung der ACK verankert ist, dann kann ich doch nicht gegen dich arbeiten und dir die Besten und die Treuesten deiner Mitglieder und Mitarbeiter abspenstig machen und zu mir holen. Dann arbeiten wir ja nicht gemeinsam, sondern arbeiten wir doch gegeneinander. Und im Zuge dieser Bestrebungen ist überall, wo ihr feststellen, beobachtet das einfach mal, überall, wo dieser ökumenische Dialog lebendig ist, wo diese Sachen große Priorität haben, da rückt der Gedanke der Übrigen ins zweite Glied. Da wird versucht, zwar noch über die übrigen zu reden, aber man redefiniert diesen Begriff, man füllt ihn mit einem neuen Inhalt. Man weitet ihn aus, man verallgemeinert ihn so, dass ein exklusives Verständnis der Adventgemeinde unterbelichtet wird. Ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig. Wortmeldung da hinten, bitte, Verständnisfrage.
Ich habe aber den Eindruck, dass hier die Aussage über die treuen Gläubigen in den anderen Kirchen ausgeweitet wird auf die Kirchen, auf die Institutionen.
Ja, na, eigentlich nicht. Aber was hier gemacht wird, und wir werden diese feine Unterscheidung, denn jedes Wort, das hier vorkommt, ist ein sehr bedeutungsvolles Wort. Und ich habe auch gesagt, nicht alles in dieser Aussage ist verkehrt. Es gibt treue Gläubige, auch in anderen Kirchen. Wir werden das gleich noch sehen. Wir werden uns damit auseinandersetzen. Haben wir überhaupt kein Problem damit. Nur hier werden diese Gläubigen in anderen Kirchen jetzt als die Übrigen bezeichnet. Und ich würde jetzt einfach mal bitten, merkt euch eure Fragen. Ich weiß, jetzt kommen allerhand interessante Fragen auf. Gestattet mir einfach, dass ich diesen Gedankengang zu Ende bringe. Und dann können wir in die Diskussion eintreten und dann können wir gerne auf diese Fragen eingehen. Aber ich glaube, vielleicht die ein oder andere Frage wird sich hoffentlich vielleicht sogar ergeben oder klären, bevor ich am Ende dann fertig bin. Auf der Seite 194 im Original oder Seite 164 in der Neuauflage heißt es im Buch Questions on Doctrine: Wir glauben, dass schließlich das Volk der Übrigen alle wahren und treuen Nachfolger Christi beinhaltet. So, alle wahren und treuen Nachfolger Christi sind das Volk der Übrigen. Wenn man eine solche Aussage macht, dann ist man inhaltlich nicht mehr weit von der Position entfernt, dass die Übrigen im Grunde genommen eine eher unsichtbare Gruppe sind von Gläubigen, die eben unter vielen christlichen Kirchen leben, als Treue, aber jetzt nicht als eine sichtbare Organisation, die bestimmte Merkmale hat, die erkennbar in der Öffentlichkeit zutage treten. Als dieses Buch Questions und Doctrine herauskam, gab es natürlich Reaktionen, nicht nur innerhalb der Adventgemeinde, sondern auch außerhalb. Und evangelikale Theologen, auch die, die sich mit diesem Buch näher beschäftigt haben, haben sofort erkannt und auch darauf aufmerksam gemacht, dass diese Aussagen in Questions on Doctrine im Widerspruch zu einigen früheren Aussagen der Adventbewegung stehen, wo Pioniere behauptet hatten, dass der Begriff der Übrigen nur auf die Siebenten-Tags-Adventisten zu beziehen ist. Interessant in der Ausgabe von George Knight ist, er hat an vielen Punkten Anmerkungen gemacht, wo problematische Sachen sind, die zu Reaktionen und Diskussionen in der Adventgemeinde geführt hat. Ihr seht das grau untermalt. Wenn ihr das Kapitel 20 schlagt, wo es über die Übrigen geht, könnt ihr das ganze Kapitel durchgehen. Geht das ganze Kapitel durch. Ihr kommt an diese Aussagen, die ich eben zitiert habe. Und es ist kein einziger grau unterlegter Balken da. Das ist auch interessant. Selbst der Kommentar ist in diesem Bereich defizitär. Er greift diese Problematik nicht auf. Ich habe in meinem Aufsatz, in diesem neuen Buch, das von der Generalkonferenz herausgegeben wurde, Toward a Theology of the Remnant, für eine Theologie der Übrigen, bin ich gebeten worden von der Generalkonferenz vom Biblical Research Institute, einen Artikel zu schreiben über die Entwicklung des Verständnisses des Begriffes der Übrigen in der Adventgeschichte. Wie ist das Verständnis der Übrigen in der Adventgeschichte gewesen, bei den Pionieren bis in die Gegenwart? Und ich habe mich in diesem Artikel ausführlich damit auseinandergesetzt und auf verschiedene Veränderungen und neue Akzentuierungen hingewiesen. Das ist durch die Generalkonferenz gegangen, das ist durch das Biblical Research Committee gegangen. Und die Generalkonferenz hat alle Artikel, die hier drin sind, auch gut geheißen und das Buch dann als Buch vom Biblical Research Institute herausgegeben. Das bedeutet, als Zusammenfassung, und das wird auch in dem Buch Questions on Doctrine so gesagt, zusammenfassend, wir glauben, dass Gott in allen Jahrhunderten seine Erwählten hatte, die sich durch ihren aufrichtigen Gehorsam ausgezeichnet haben, im Hinblick auf alles Licht, das ihnen offenbart wurde. Sie machen die unsichtbare Gemeinde aus. Schaut, genau der Gedanke, den ich vorhin angedeutet habe, wird hier zum ersten Mal expressis verbis ausgesprochen. Das heißt, diese übrigen überall in allen Kirchen sind eine unsichtbare Gemeinde, eine invisible church, wie es auf Englisch heißt. Das ist das erste Mal in der adventistischen Literatur, dass die Gemeinde unsichtbar bezeichnet wird und genannt wird. Dass die Gemeinde etwas ist, was nicht sichtbar ist. Etwas, was sonst in der Bibel so nicht gesagt wird. Weder im Alten noch im Neuen Testament ist Gemeinde eine unsichtbare Größe. Gemeinde Gottes ist immer eine sichtbare Größe. Und durch den Ritus, wie man dazugehört, schon sichtbar. Und durch die Merkmale, die sie auszeichnen, sichtbar und so weiter. Also hier taucht zum ersten Mal die Thematik einer unsichtbaren Gemeinde auf und die taucht auch in folgenden Diskussionen bis in die Gegenwart immer wieder auf. Diese Sicht im Hinblick auf das Verständnis der Übrigen hat natürlich weitreichende Konsequenzen für uns als Gemeinde, für unsere kirchliche Identität, für unsere Mission. Wenn andere Christen, wie ich gesagt habe, bereits Teil dieser Übrigen der letzten Zeit sind, warum und in welchem Sinn können wir uns als Siebenten-Tags-Adventisten dann als die Übrigen bezeichnen? Und wenn die Gläubigen und die treuen Gläubigen bereits Teil der Übrigen sind, wie kann ich sie dann herausrufen aus Babylon? Und wie kann ich erwarten, dass sie sich dann dieser Gemeinde anschließen? Das bringt uns jetzt sofort in die andere interessante Diskussion, was ist denn unser Verhältnis zu anderen Kirchen? Und das sind auch einige Fragen von euch gewesen, die ihr aufgeschrieben habt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das auch genau betrachten müssen, um Missverständnisse abzubauen und auch deutlich werden zu lassen, wer wir als Siebenten-Tags-Adventisten im Gegensatz zu anderen Christen sind. Sind wir etwas Besseres? Werden nur Adventisten gerettet? Was ist mit den anderen Christen? Und da gibt es doch aufrichtige Christen, ja. Und wir schauen uns das jetzt an. Ich glaube, dass es gut ist, sich zu erinnern, was wir Siebenten-Tags-Adventisten glauben. Ihr wisst, wir haben 28 Glaubenspunkte. Hat jeder von euch die 28 Glaubenspunkte tatsächlich schon mal gelesen? Es ist nicht schlecht, die 28 Glaubenspunkte vielleicht als Kopie sogar in seiner Bibel dabei zu haben, um immer mal nachzulesen, was wir als Adventisten weltweit tatsächlich glauben und vertreten. Ihr könnt sie auch ausdrucken, sie sind im Internet verfügbar. Da gibt es sie als kleine Form mit dem Zusatz des 28. nach. Es gibt es auch in neuer, richtiger Zählweise, weil der 28. Glaubenspunkt ist ja nicht hinten angehängt worden, sondern in die Mitte eingefügt worden. Könnt ihr bei euch auf der Homepage der Österreichischen Union in Deutschland runterladen, kostenlos. Das schadet nicht. Ich habe jetzt zwei Punkte, den Glaubenspunkt Nummer 12 und den Glaubenspunkt Nummer 13, hier einmal ausgedruckt und ich werfe ihn an die Wand und ich erlaube mir jetzt einfach mal die Zeit zu nehmen, das zu lesen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe, das ist der Originaltext in der deutschen Übersetzung mit den Bibelstellen, die dazu angegeben werden, wie Glaubenspunkt Nummer 12, der ist überschrieben, ihr könnt es schlecht lesen, die Gemeinde und dann Glaubenspunkt Nummer 13 ist überschrieben, die Übrigen und ihr Auftrag. Beide Glaubenspunkte behandeln die Gemeinde, Aspekte der Gemeinde und einer konkret die Übrigen. Und ich habe fett gedruckt einige wichtige Aussagen hervorgehoben, die mir wichtig sind, und auf die wir jetzt etwas näher eingehen. Ich lese Glaubenspunkt Nummer 12, die Gemeinde. Die Gemeinde, im Englischen steht hier das Wort Church, die Kirche. Die Gemeinde ist die Gemeinschaft von Gläubigen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser bekennen. Wie Gottes Volk zur Zeit des Alten Testaments ist auch die Gemeinde Jesu aus der Welt herausgerufen. Sie vereint sich zur Anbetung, zur Gemeinschaft, zur Unterweisung im Wort und zur Feier des Abendmahls, zum Dienst an den Mitmenschen und zur Verkündigung des Evangeliums in aller Welt. Die Gemeinde erhält ihre Vollmacht von Christus, dem fleischgewordenen Wort, und aus der Heiligen Schrift, dem geschriebenen Wort. Die Gemeinde ist die Familie Gottes. Ihre Glieder, von ihm als Kinder angenommen, leben auf der Grundlage des neuen Bundes. Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft des Glaubens. Sie ist der Leib Christi, dessen Haupt er ist. Sie ist die Braut, für die Christus starb, damit er sie heilige und reinige. Bei seiner Wiederkunft in Herrlichkeit wird er sie in vollendeter Schönheit vor sich stellen. Es sind die Treuen aller Zeiten, erworben durch sein Blut, ohne Flecken und Falten, heilig und unsträflich. Soweit die erste Aussage, was wir Adventisten über Gemeinde verstehen. Und ihr seht schon hier, wir verstehen Gemeinde als etwas, was weiter ist als nur Adventgemeinde. Es sind die Treuen aller Zeiten. Es hat treue Leute gegeben, lange bevor es die Adventbewegung gegeben hat. Wir respektieren, wir achten, wir anerkennen diese Leute als treue Leute. Und Gott hat zu allen Zeiten treue Leute gehabt. Hier ist Gemeinde also verstanden als etwas, was recht allgemein zutrifft. Wir könnten auch sagen, was universal zutrifft, überall auf der Welt, zu allen Zeiten. Schauen wir uns an, was Punkt Nummer 13, der nächste Glaubenspunkt, über die Gemeinde konkretisiert und zur Sprache bringt. Er ist überschrieben, die Übrigen und ihr Auftrag. Die weltweite Gemeinde, und im Englischen steht hier der Begriff, den ich in Klammern eingefügt habe, Universal Church, universale, weltweite Gemeinde. Hier steht nicht im Englischen Invisible Church. Invisible wäre unsichtbare Gemeinde. Das steht nicht da. Im Glaubenspunkt findet ihr nichts von einer unsichtbaren Gemeinde. Im Glaubenspunkt Nummer 13 steht von einer weltweiten, universalen Gemeinde. Die weltweite Gemeinde setzt sich zusammen aus wem? Aus allen, die wahrhaft an Christus glauben. Das knüpft an die breite, universale Beschreibung von Glaubenspunkt Nummer 12. An alle, die wahrhaft an Christus glauben. Doch in der letzten Zeit, einer Zeit weit verbreiteten Abfalls, ist eine Schar der Übrigen herausgerufen, um an den Geboten Gottes festzuhalten und den Glauben an Jesus zu bewahren. Diese Übrigen weisen darauf hin, dass die Stunde des Gerichts gekommen ist. Sie predigen, dass es Erlösung durch Christus gibt und verkündigen das Herannahen seiner Wiederkunft. Die drei Engel in Offenbarung 14 sind Sinnbild dieser Verkündigung. Sie geht einher mit dem Gerichtsgeschehen im Himmel und führt auf Erden zu einer Bewegung der Buße und Erneuerung. Jeder Gläubige ist aufgefordert, sich an diesem weltweiten Zeugnis persönlich zu beteiligen. Das ist Glaubenspunkt Nummer 13 über die Übrigen und ihren Auftrag. Schauen wir uns jetzt genauer an, was das bedeutet. Und ich habe versucht, das in meinen Worten einmal so zusammenzufassen. Siebenten-Tags-Adventisten anerkennen von ihren Glaubenspunkten her offiziell ganz deutlich, die Existenz von treuen, gläubigen Menschen in allen Zeiten. Das anerkennen wir. Also auch lange bevor es die Adventbewegung schon gegeben hat. Diese treuen Gläubigen, ganz allgemein, existieren auf der ganzen Welt und existieren auch heute noch. Wir sind also überzeugt als Siebenten-Tags-Adventisten, dass wir nicht die einzig selig machende Kirche sind. Wir sind überzeugt, dass wir nicht die einzig wahren Kinder Gottes sind. Oder dass nur Siebenten-Tags-Adventisten gerettet werden. Wir befinden uns hier ganz klar im Gegensatz zur römisch-katholischen Kirche, die einen solchen Anspruch für sich erhebt. Die römisch-katholische Kirche ist eine allein selig machende Kirche. Extra ecclesia nulla vita. Außerhalb der Kirche gibt es kein Leben, gibt es kein Heil. Das hat schon der alte Kirchenvater Zyprian gesagt. Das heißt, wenn ich nicht zur katholischen Kirche gehöre, kann ich auch nicht erlöst werden. Punkt. Dieses Kirchenverständnis teilen wir als Siebenten-Tags-Adventisten nicht. Wir sehen uns nicht als die allein selig machende Kirche. Wir haben einen solchen Anspruch nie erhoben. Bis heute nicht. Die Zugehörigkeit zur Adventgemeinde rettet keinen. Müssen wir ganz nüchtern aussprechen. Es ist der lebendige Glaube an Jesus Christus allein, der uns erlöst, der uns errettet und der uns motiviert, sein Wort und seine Gebote zu halten und ihm treu zu bleiben. Aber die Zugehörigkeit zur Adventgemeinde bringt dich nicht in den Himmel. In Glaubenspunkt Nummer 13 wird allerdings darüber hinaus, nicht an Stelle, aber darüber hinaus, noch ein weiterer wichtiger Aspekt angesprochen, der für uns Siebenten-Tags-Adventisten wesentlich ist und der auch Teil unserer kirchlichen Identität ausmacht. Es heißt, Siebenten-Tags-Adventisten sind überzeugt, dass sie die übrigen sind. Und wir glauben als Adventisten auch, dass wir einen konkreten Auftrag von Gott haben. Wir predigen, wir verkündigen, wir weisen auf die Stunde des Gerichtes hin. Wir halten die Gebote Gottes. Wir haben aus der Offenbarung gesehen, wir haben auch das Zeugnis Jesu, den Geist der Weissagung. Das heißt, wir glauben, dass keine andere Körperschaft, dass keine andere Kirche diese Gemeinde der Übrigen darstellt und diesen Merkmalen entspricht im vollsten Sinn des Wortes und gerecht wird. Das hat auch damit zu tun, dass, wie hier steht, wir uns in einer Zeit befinden, die charakterisiert ist durch einen weit verbreiteten Abfall, einen religiösen, geistlichen, biblischen Abfall von der Wahrheit. Und Gott hat uns berufen, diese deformierte Wahrheit wieder zu reformieren und wieder auf den Leuchter zu stellen. In dem Buch Was Adventisten glauben, wird dieser Glaubenspunkt Nummer 13, die Gemeinde der Übrigen, erklärt, kommentiert. Das geht in der Erklärung über den Text hinaus, aber macht deutlich, wie wir diesen Text verstehen. Und am Ende heißt es folgendermaßen auf der Seite 252. Ich zitiere jetzt aus dem Buch, was Adventisten glauben. Gott hat in allen Kirchen und Gemeinschaften seine Kinder. Durch die Übrigen lässt er, Gott, eine Botschaft ausbreiten, die zu wahrer Anbetung auffordert. Er ruft sein Volk heraus aus dem Abfall und bereitet es vor auf Christi Wiederkunft. Die Übrigen sind sich ihrer Unzulänglichkeiten und Schwächen wohl bewusst. Aber sie wissen auch, dass sich ihnen noch viele anschließen werden, wenn sie Gottes Auftrag erfüllen. Ihnen ist bewusst, dass sie das allein durch Gottes Gnade bewirken können. Das ist etwas, was wir nie alleine schaffen können. Wenn ihr seht, Adventgemeinde gegen die Bevölkerung, die es auf dieser Welt zu erreichen gibt, das ist ein kolossaler Auftrag. Alleine schier unmöglich. Wenn wir als Übrige überhaupt existieren, dann aus der Gnade Gottes. Ich möchte euch vorlesen, was Ellen White geschrieben hat dazu. Auf der Seite 390 im Englischen, im großen Kampf, auf der Seite 393, damit ihr seht, dass diese Sicht nicht nur adventistische Theologen vertreten, sondern dass das auch etwas ist, was Ellen White teilt, immerhin im großen Kampf. Zitat, Seite 393. Trotz der geistlichen Finsternis und der Trennung von Gott, die in den Kirchen, die Babylon bilden, besteht, findet sich die Mehrzahl der wahren Nachfolger Christi noch immer in ihrer Gemeinschaft. Es gibt viele unter ihnen, die noch nie die besonderen Wahrheiten für diese Zeit gehört haben. Nicht wenige sind unzufrieden mit ihrem gegenwärtigen Zustand und sehnen sich nach hellerem Licht. Sie schauen sich in den Kirchen, mit denen sie in Verbindung stehen, vergebens nach dem Ebenbild Christi um. Indem diese Gemeinden immer mehr von der Wahrheit abweichen und sich immer enger mit der Welt verbinden, wird der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen immer größer und schließlich zu einer Trennung führen. Die Zeit wird kommen, da die, welche Gott über alles lieben, nicht länger mit denen in Verbindung bleiben können, die mehr lieben die Wollust denn Gott, die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Habt ihr gemerkt, dass Ellen White sagt, dass die Mehrzahl der wahren Nachfolger Christi sich noch in anderen Kirchen befinden? Und trotzdem redet Ellen White von der Adventgemeinde als der Gemeinde der Übrigen, die eine Sammelbewegung ist, all diese treuen Nachfolger, all diese treuen Kinder Gottes herauszurufen, um in dieser letzten Zeit einem besonderen Auftrag Gottes gerecht zu werden. Nicht, weil wir gerettet werden, weil wir zur Adventgemeinde gehören, sondern weil wir Gottes Ruf folgen und seinem Auftrag gerecht werden. Warum gerade die Siebenten-Tags-Adventisten? Warum sollen gerade die Siebenten-Tags-Adventisten die Übrigen sein? Was ist denn mit den anderen vorbildlichen Christen? Das waren einige Fragen, die auch gestellt worden sind auf eurem Fragebogen. Und das ist eine Frage, die ist nicht leicht zu beantworten. Ich möchte den Versuch unternehmen und dann auch das Miteinander der Übrigen und der anderen treuen Gläubigen aufzeigen, sowohl von der Bibel wie auch aus unserem Verständnis. Wie kann die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten allen Ernstes behaupten, Gemeinde der Übrigen in der letzten Zeit zu sein? Wie kann eine Bewegung, in der es so viel Aufruhr, so viel Unstimmigkeit, so viel Zank gibt, die Gemeinde der Übrigen darstellen? Kann eine solch kalte, geistlich tote, schlafende Kirche tatsächlich von sich behaupten, die Gemeinde der Übrigen in der letzten Zeit zu sein? Geht es an, dass eine Gemeinde, die streckenweise voller Gesetzlichkeit, Weltlichkeit, Scheidung, Ehebruch, sexueller Fehltritte ist, tatsächlich die Gemeinde der Übrigen sein kann? Kann es sein, dass das die Gemeinde ist, obwohl sie die Richtlinien, die Jesus uns gegeben hat, gar nicht konsequent auslebt? Oder diese Richtlinien vielleicht selber zur Religion erhebt, wie die Juden damals? Wie kann es sein, dass wir behaupten können, die Gemeinde der Übrigen zu sein, wenn wir beinahe jeden unserer Glaubenspunkte kritisch hinterfragen, drüber lamentieren und es sogar Mitglieder in unseren eigenen Reihen gibt, die falsche Dinge befürworten und etwas ganz Verkehrtes lehren. Schaut, das sind Fragen, die kommen uns unweigerlich, wenn wir uns mit der Gemeindewirklichkeit beschäftigen. Wenn wir in das Alte Testament hineinblicken, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann kommen wir zu einem erstaunlichen Ergebnis. Und ich sage das jetzt nicht in Überheblichkeit, aber ich sage das, um euch Mut zu machen. Das Ergebnis ist, ja, das ist möglich. Ja, das ist möglich. Schaut euch das alte Israel einmal an, das Volk Israel im Alten Testament. Israel ist über tausende von Jahren hinweg Gottes Gemeinde der Übrigen geblieben, obgleich es jede mögliche Art von Sünde in Israel gab, der man sich unter der Sonne schuldig machen konnte. Die Propheten im alten Israel haben geweint vor Schmerz über die Mängel, über die Irrlehren, über die Abtrünnigkeit, über den Ungehorsam in ihrem eigenen Volk. Es hat in Israel Korruption gegeben, es hat in Israel Zank gegeben, es hat in Israel Kompromisse gegeben, es hat in Israel Ehebruch gegeben, es hat in Israel Gesetzlichkeit gegeben, es hat in Israel Heuchelei gegeben, es hat in Israel geistlichen Abfall gegeben, der so schlimm war, dass Israel es Ärger getrieben hat als die Nationen um sie herum. All das existierte bei den Übrigen im Alten Testament genauso, wie es heute existiert. Und trotzdem hat keiner dieser Missstände den Status der Übrigen zu biblischer Zeit ausgelöscht. Ist uns das bewusst? Selbst nach Jahrhunderten von Abtrünnigkeit, nach Jahrhunderten von Korruption, Sünde und Dekadenz, blieb das nationale Volk Gottes, das nationale Israel, Gottes Volk der Übrigen. Kein einziges Mal findet ihr in der Geschichte des Alten Testamentes, dass Gott sagt, jetzt ist Israel nicht mehr mein Volk, jetzt ist Israel nicht mehr die Übrigen, jetzt habe ich mir überlegt, wäre es mal ganz interessant, dass die Philister die Übrigen wären oder die Moabiter oder die Amoriter oder irgendeiner der heidnischen umliegenden Völker. Nein, all das ist nie passiert. Gott hat sich in der historischen Kontinuität mit Israel schließlich entschlossen, eine neue Gruppe in Übereinstimmung mit dem alten Israel zu berufen, seine Gemeinde, die christliche Kirche. Und wenn ihr die Geschichte der christlichen Kirche anschaut, dann werdet ihr feststellen, die Übrigen, diese Gruppe von Menschen, wurde nie ausschließlich wegen der Heiligkeit ihrer Glieder so definiert. Sie waren nicht deshalb die Übrigen, weil es so perfekt und vollkommen in ihrer Mitte aussah. Sie wurden als die Übrigen definiert wegen dem Licht, das Gott ihnen geschenkt hat und wegen dem größeren Licht, das sie besaßen und das Gott in seiner Gnade ihnen hat zuteil werden lassen. Von Noah angefangen, über die Zeit der neutestamentlichen Gemeinde bis zu den Reformatoren, immer sind die Übrigen Leute gewesen, die durch das Licht gekennzeichnet waren, das Gott ihnen gegeben hat. Und das sie unterschied im Gegensatz zu denen, die dieses helle Licht nicht kannten. Bei den Israeliten war es ja so, bis zum ersten Kommen Jesu hatte das Volk Israel zum Beispiel eine größere Erkenntnis über Gott und Gottes Wahrheit als irgendeine andere Religion. Egal wie korrupt die Nation Israel auch gewesen war, egal wie weit sie sich auch von Gottes Willen entfernten, Israel besaß immer noch mehr Licht als seine heidnischen Nachbarn. Israel besaß eine gegenwärtige Wahrheit, und diese Wahrheit war es mehr als irgendetwas anderes, das ihren Status als Übrige bestimmte. Und ich glaube, etwas Ähnliches sehen wir auch in der Adventgemeinde mit uns Siebenten-Tags-Adventisten. Egal wie viele Probleme wir in der Gemeinde auch wahrnehmen mögen und bei uns vorhanden sind, wir sind immer noch mit einer volleren Offenbarung des Lichtes Gottes ausgestattet. Wir sind immer noch mit einer gegenwärtigen Wahrheit gesegnet, mehr als irgendeine andere Glaubensgemeinschaft um uns herum. Es ist nicht ausschlaggebend, dass manche unserer Glieder diesem Licht nicht folgen. In Israel haben das auch nicht alle befolgt. Oder dass diese Wahrheiten auf manche nicht diesen heiligenden Einfluss ausüben, den sie haben sollten. Das war in Israel auch nicht der Fall. Oder dass nicht alle diese Wahrheiten so schätzen, wie sie geschätzt werden sollen. In Israel wurden sie auch nicht geschätzt. Das, was zählt, ist, dass wir als Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten von Gott, genau wie das alte Israel auch, Licht erhalten hatten, neues Licht erhalten haben und mit diesem Licht auch einen konkreten Auftrag, den es für Gott zu erfüllen gibt. Schaut, und jetzt komme ich zum Punkt, wo diese Unterscheidung deutlich wird. Die letzte Gemeinde in der Offenbarung wird ja bezeichnet, wenn ihr die sieben Gemeinden euch anschaut, als die Gemeinde Laodicea. Laodicea war nicht in allen Punkten vorbildlich. Im Gegenteil, sie sind lau, sie meinen, sie haben alles und es mangelt ihnen trotzdem an vielem, sie sind kalt. Die Gemeinde, die letzte Gemeinde, wird in der Offenbarung als Laodicea bezeichnet, aber nie als Babylon. Und das ist ein großer Unterschied. Es gibt die wahre Gemeinde. Also die Gemeinde wird beschrieben als Laodicea. Sie ist lau, sie ist kalt, sie ist gleichgültig, sie hat Defizite, ja. Aber sie wird nie in der Offenbarung als Babylon bezeichnet. Babylon ist eine andere geistliche Größe, und zwar das Pendant, das negative Pendant, das Gegenstück zur wahren Gemeinde, die ihre Defizite hat, aber trotzdem Gottes Gemeinde ist. Wir sind Laodicea, allemal. Und ich sage das nicht, um die Lauheit zu rechtfertigen oder sich damit zufrieden zu geben. Ich rede hier keiner Beliebigkeit das Wort, überhaupt nicht. Wer mich kennt, weiß das allemal, dass ich so etwas nie unterstützen würde. Aber wenn wir den biblischen Befund nehmen, dann ist es Laodicea. Aber Laodicea ist nie Babylon. Babylon ist eine Gemeinde, die von falschen Lehren geprägt wird, von Irrlehren, von Verführung und die in eine ganz andere Richtung geht. Schaut, wenn ein Jude zur Zeit des alten Israels in Israel lebte und in Israel entmutigt war über die Sünde, die er in Israel gesehen hat und über die Gleichgültigkeit und über den Götzendienst, der in Israel präsent war und so weiter. Wohin sollte der Jude dann bitteschön gehen? Welche Entscheidung blieb ihm dann? Wenn er mit der Weltlichkeit nicht zufrieden war, die er im Volk Israel sehen konnte, wenn er vom Dogmatismus, von der Gesetzlichkeit, vom Legalismus im späteren Israel abgestoßen war, wohin wollte der Jude denn gehen? Sollte er sich den Philistern anschließen? Sollte er zu den Moabitern gehen? Sollte er zu den Ammonitern konvertieren? Zu welcher Kirche, zu welcher Glaubensgemeinschaft, zu welcher Religion wollte er gehen, die mehr Licht hatten als das Licht, das Gott seinem Volk geschenkt hat? Das Gleiche gilt für uns als Siebenten-Tags-Adventisten heute auch. Wohin soll ein verärgerter Adventist denn gehen? Der, vielleicht ist verärgert nicht richtig, weil der Ärger sollte eigentlich nicht sein, aber wohin sollte ein entmutigter Adventist gehen? Ein frustrierter Adventist, der sieht, das läuft nicht so, wie es eigentlich sich Gott wünscht. Soll er sich deshalb den Lutheranern anschließen? Oder der katholischen Kirche? Oder der Pfingstgemeinde? Oder den Baptisten? Meint er, er soll sich einer Kirche anschließen, die immer noch die Unsterblichkeit der Seele lehrt? Die statt dem biblischen Ruhetag, dem Sabbat, am Sonntag Gottesdienst feiert? Die in vielen anderen Glaubenspunkten nicht das vertritt, was wir aus der Bibel als richtig erkannt haben? Und ich weiß, sofort mag der ein oder andere jetzt denken, naja, diese Argumentation, die du da jetzt da vorbringst, die ist gefährlich, lieber Bruder Hasel. Die ist gefährlich. Schau, wie exklusiv das alte Israel geworden ist, wie stolz. Das sollte uns doch warnen. Und weil das alte Israel sich selbst als die Übrigen gesehen hat, haben die Israeliten auch geglaubt, nur Israeliten können gerettet werden und niemand anderes. Sie dachten, sie alleine sind die Empfänger der Liebe Gottes. Sie haben sich isoliert von den anderen, sie wurden exklusiv, sie hüllten sich ein in ihren eigenen Glauben, in ihre eigenen Traditionen. Sie haben gedacht, sie sind was Besseres als der Rest der Welt, sie sind heiliger als irgendjemand anders und sie sind hochmütig und stolz geworden. Das stimmt. Das ist ein Problem im alten Israel gewesen. Aber es macht die Tatsache nicht zunichte, dass Gott Israel trotzdem mehr Licht geschenkt hat als allen anderen Völkern. Und das Versagen eines Volkes ist keine Entschuldigung für das Gute, das Gott einem Volk gegeben hat, das es zu befolgen gibt. Und das Gleiche gilt für uns Adventisten auch. Selbst wenn einige Adventisten stolz werden sollten, was Gott möge es bewahren, nicht sein darf, und denken, wir sind etwas Besseres als der Rest der Christenheit, wohin sollten wir Adventisten denn gehen? Welcher anderen Kirche sollen wir uns denn anschließen? Im Gegensatz zum alten Israel haben wir Siebenten-Tags-Adventisten nie offiziell gelehrt oder vertreten, dass nur Adventisten gerettet werden. Haben wir nie gesagt. Und auch in unserem Glaubenspunkt kommt das nie so zum Ausdruck. Wir haben immer gesagt, dass wir glauben, dass Gott treue, wahre Übrige hat in allen Gemeinschaften. Und ich lese nochmal aus dem Großen Kampf eine Aussage auf der Seite 385. Und 386, wo Ellen White schreibt, in welchen religiösen Gemeinschaften ist aber jetzt der größere Teil der Nachfolger Christi zu finden? Ja, das ist die Frage. In welchen religiösen Gemeinschaften ist jetzt der größere Teil der Nachfolger Christi zu finden? Und sie sagt, zweifellos in den verschiedenen Gemeinschaften, die sich zum protestantischen Glauben bekennen. Sie anerkennt also, dass in diesen religiösen Gemeinschaften, gerade im protestantischen Glauben, zweifellos im Augenblick noch die Mehrheit der wahren Gläubigen und Nachfolger sind. Und jetzt kommt der Schlüssel, der meiner Meinung nach uns hilft, diese beiden Pole, das ist eine gewisse Spannung. Adventgemeinde, die Übrigen, besonderer Auftrag, besondere Gemeinde und trotzdem treue Übrigen, die sogar noch in größerem Ausmaß woanders gehen. Wie passt denn das zusammen? Und hier kommt der Schlüssel. Jesus Christus selber gibt uns, glaube ich, den Schlüssel zum Verständnis. Nehmt mal eure Bibeln zur Hand. Und wenn ich das fertig habe, dann haben wir Zeit, ausführlich zu diskutieren und Fragen nachzugehen, die ihr vielleicht noch haben werdet. Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 16. Johannes 10, Vers 16. Und es ist nicht der einzige Vers, der diese Wahrheit zur Sprache bringt. Aber hier geht es um den guten Hirten, hier geht es um Jesus Christus als denjenigen, der der Gemeinde vorsteht, wie wir das als Adventgemeinde auch glauben. Und hier geht es auch um die Einheit in der Gemeinde. Text, der auch in einem ökumenischen Miteinander gerne und oft zitiert wird. Aber hier lesen wir jetzt Johannes Kapitel 10, Vers 16. Jesus sagt, nachdem er sagt, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, und ich lasse mein Leben für die Schafe, sagt er, und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird zwei Herden geben oder drei und einen Hirten. Na, steht leider nicht da. Ihr habt ja mitgelesen. Jesus sagt, und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Er hat verschiedene Schafe in anderen Stellen, aber sie werden herausgerufen, sie werden hergeführt und am Ende gibt es eine Hirte. Geht in Kapitel 11 vom Johannesevangelium, dort Vers 51 und Vers 52. Kapitel 11, Vers 51 und Vers 52. Braucht nur umblättern. Es geht um den Tod Jesu. Und ich lese Ende Vers 51. Denn Jesus sollte sterben für das Volk. Das ist das Volk Israel. Denn Jesus sollte sterben für das Volk. Und nicht nur für das Volk allein, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Hier gibt es das Volk Gottes. Und gleichzeitig sagt der Johannes, es gibt zerstreute Kinder Gottes, die zusammengebracht werden müssen. Letzter Text, Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte 10, Vers 34 und 35. Hier sind wir jetzt in der Urgemeinde. Es ist nicht mehr die Worte Jesu, sondern die Worte des Petrus. Und Petrus vertritt eine ganz ähnliche Auffassung. Apostelgeschichte 10, Vers 34 und 35. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk. Wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Was bedeutet das? Das bedeutet Folgendes. Jesus, sagt die Bibel, ist der eine gute Hirte. Jesus hat eine Herde, nicht viele. Er spricht auch davon, dass es Schafe in anderen Ställen gibt. Geschwister, Schafe sind Schafe. Wenn Jesus von Schafen spricht, dann meint er, es sind echte Schafe, es sind keine falschen Schafe. Wenn Jesus davon spricht, ich habe Schafe in anderen Stellen, dann sagt er in Kapitel 11, es sind die verstreuten Kinder Gottes. Diese Leute sind Kinder Gottes. Das sind keine Wölfe im Schafspelz. Das sind keine Irrlehrer. Das sind aufrichtige, echte Nachfolger Gottes, die Jesus selbst als Kinder Gottes bezeichnet. Es sind aufrichtige Gläubige, eben Kinder Gottes. Unter allen Völkern, unter allen Menschen, die dem Licht der Wahrheit, das sie haben, gerne folgen, die wollen sich gerne dem Ruf Jesu folgen, der einen Herde anschließen, wenn sie diesen Ruf vernehmen. Weil es eben Schafe sind und keine Wölfe, haben wir als Siebenten-Tags-Adventisten auch überhaupt keinen Anlass, diesen anderen Christen das Heil abzusprechen. Wer das macht, macht sowieso etwas, was uns nicht zusteht. Das ist etwas, was nur Gott alleine weiß. Aber wenn Jesus selbst sie als Kinder Gottes in anderen Stellen bezeichnet, dann können wir ernsthaft davon ausgehen, dass das Leute sind, die Jesus Christus lieb haben, die nach dem besten Licht und der Erkenntnis leben und dass wir allen Anlass haben, dass sie auch erlöst sind, weil sie zu Jesus Christus gehören. Das ist wichtig im Umgang mit anderen Christen zu beachten. Das sind Schafe, habe ich gesagt, und keine Wölfe. Und jetzt formuliere ich den Satz anders. Es sind Schafe, aber nicht die übrigen. Es sind aufrichtige Christen, die es in allen Völkern gibt, aber es sind nicht die übrigen. Es sind echte Gläubige in allen Kirchen, aber Jesus Christus will sie zu einer Herde machen und gerade in der letzten Zeit, in einer Zeit weit verbreiteten religiösen Abfalls, hat Gott eine Sammelbewegung berufen, die Menschen aus allen Völkern und Nationen und allen Sprachen einlädt, der gegenwärtigen Wahrheit für diese Zeit zu folgen und Gott in allen Dingen treu zu sein. Warum? Weil die Welt auf die baldige Wiederkunft Jesu dringend vorbereitet werden muss, damit sie gewarnt sind, dass das Ende der Heilsgeschichte nahe bevorsteht. Die Fülle der Gemeinde ist nicht in einer einzigen Kirche vorhanden, auch nicht in der Adventgemeinde. Und trotzdem hat Gott eine besondere Bewegung in der letzten Zeit herausgerufen, der er einen besonderen Auftrag gegeben hat. Nicht, weil sie besser wären als die anderen. Es ist überhaupt kein Grund, stolz zu sein. Sondern weil er einen besonderen Auftrag gibt, der nur erfüllt werden kann, wenn diese Kriterien vorhanden sind, die Gott braucht in der letzten Zeit. Und das ist etwas, was wir in der Adventgemeinde sehen. Und deshalb glauben wir, dass wir die Gemeinde der Übrigen sind. Das darf uns nicht stolz machen. Im Gegenteil, ich glaube, das ist etwas, was uns zutiefst demütig macht. Weil wenn wir ehrlich sind, werden wir diesem Auftrag Gottes sehr dürftig, nur sehr, sehr dürftig gerecht. Es gibt noch viel mehr zu tun. Wir sind längst nicht am Ziel. Und ich habe versucht, das in zwei Folien zusammenfassend am Ende darzustellen, wo Gemeinsamkeiten und Unterschiede deutlich wird und wie wir das ganze Szenario vielleicht bildhaft uns vorstellen können. Das ist ein Versuch. Und dann schauen wir mal.